Und Ihnen kann ich hier ein bisschen was über neue Meilensteine in der Therapie der chronischen Lebererkrankungen erzählen, wobei ich hier einfach einzelne Punkte herauspicken werde und Ihnen keine so schöne gesamte Story erzählen werde dazu. Nun, Punkt 1 ist Beta-Blocker zur Blutungsprophylaxe der Zirrhose. Ich glaube, das ist allen bekannt, das haben wir viele Jahre gepredigt, beginnend mit der Frau Professor Pötzi noch, wenn Sie sich erinnern werden, und auch danach Beta-Blocker zur Blutungsprophylaxe wird in Österreich eigentlich gemacht. Wir sehen das und der Beta-Blocker, der verwendet wird, ist zumeist Propranolol, also Inderal, und das funktioniert wirklich gut, deswegen können wir keine akuten Blutungsstudien mehr machen, weil alle Patienten so gut eingestellt sind. Aber für die Patienten ist es natürlich gut. Nun, kaum hat man sich das gemerkt, ist es auch schon wieder anders. Sie sehen hier eine Studie aus dem Jahr 2009, wo man untersucht hat, Carvedilol, also einen Alpha-Beta-Blocker, das gute Dilatrent im Vergleich mit Bandligatur zur Prävention einer ersten Blutung, und Sie sehen hier, siehe da, Carvedilol ist tatsächlich besser wie die endoskopische Bandligatur, und das war überraschend, weil das konnte man nämlich mit Propranolol nie erzielen, das war höchstens gleich gut, aber hier war man wirklich besser. Und Sie sehen, die Dosis, die verwendet wurde vom Dilatrent, war 6,25 Milligramm über 7 Tage und danach einmal 12,5 Milligramm pro Tag, also eine niedere Dosis. Und das wird de facto ja viel besser vertragen von den Patienten als 3x40 Milligramm Inderal, die man eigentlich geben müsste, um die Patienten gut einzustellen. Und deswegen ist es so, dass wir auch jetzt schon sehen, dass nach wenigen Jahren Inderal abgelöst wurde durch Dilatrent in der Primärprophylaxe, und ich kann Ihnen sagen, das funktioniert wirklich gut. Die zweite Arbeit dazu hat meine eigene Gruppe gemacht und Thomas Reiberg als Erstautor, alle hier Sitzenden mit beteiligt, und wir haben uns angeschaut, was passiert, wenn man Patienten, die auf Propranolol eigentlich nicht ansprechen, dann Carvedilol gibt, und wir konnten ihm zeigen, dass das nochmals besser wirkt als Propranolol, also auch bei Patienten, die nicht auf Propranolol mit dem Druck absinken, hilft das. Und ich möchte Sie nicht verwirren mit diesen vielen Bildern, aber was ich Ihnen schon zeigen möchte, ist, dass die Patienten, die mit Carvedilol oder Propranolol behandelt werden, viel weniger bluten als die mit endoskopischer Bandligatur behandelt werden, und dass auch das Überleben von Patienten, die mit den Beta-Blockern oder mit Carvedilol behandelt werden, signifikant besser ist als solchen Patienten, die einfach nur mit Bandligatur behandelt werden. Also das heißt, die medikamentöse Therapie bei Patienten mit Leberzirrhose und Esophagus Varizen ist sehr wichtig und ist wichtiger als jedes endoskopische Therapieregime. Die nächste Frage, die sich natürlich gibt, ist, wenn Sie Patienten mit Zirrhose behandelt haben, dann wissen Sie, die Patienten sind a. nicht besonders gut besamen, b. haben sie immer einen niedrigen Blutdruck, und dann geben Sie ihnen noch einen Beta-Blocker. Ja? Und viele Patienten halten das nicht aus, weil einfach der Blutdruck zu nieder ist und die schwindlig werden und eigentlich fast bettlägig werden. Mit dem Carvedilol ist es besser als mit dem Inderal, aber trotzdem gibt es irgendwann einmal einen Punkt, wo man es ihnen nicht weitergeben kann, und die Frage ist, wann soll der Beta-Blocker abgesetzt werden? Nun, das Ganze ist auch so, dass grundsätzlich bei Patienten mit Aszites der Beta-Blocker eigentlich nicht schlecht ist, ja, sondern dass sogar das Entstehen von Aszites, also die Dekompensation des Zirrhotikers durch die Beta-Blocker-Therapie, die man eigentlich gibt wegen der Varizen, die das Auftreten von Aszites verschlechtert. Nun, war dann 2010 eine Arbeit, die uns etwas verstört hat, weil plötzlich behauptet jemand, dass Patienten, die Beta-Blocker erhalten, nicht nur weniger bluten und dadurch eigentlich länger leben sollten, sondern dass Patienten mit Beta-Blocker eigentlich kürzer leben als solche ohne Beta-Blocker. Und das hat alle sehr, sehr verstört, und niemand wusste so recht, was damit anzufangen mit diesen Daten. Das ist 2-3 Jahre diskutiert worden, und dann letztendlich konnten heuer wieder Mitarbeiter meiner Arbeitsgruppe hier in einer sehr wichtigen Arbeit zeigen, was das eigentliche Problem hier ist dahinter, nämlich, dass es sehr wohl so ist, dass Patienten, die einen Beta-Blocker erhalten, besser überleben als solche, die keinen erhalten, aber das ist nur so lange der Fall, solange der Patient keine Peritonitis hat, keine spontanbakterielle Peritonitis, also eine schwere Infektion hat, weil in dem Moment, wo er eine Infektion hat, ist es auf einmal das Überleben ohne Beta-Blocker besser als mit Beta-Blocker. Das heißt, bedeutet, dass die Patienten natürlich durch die Infektion hämodynamisch so kompromittiert sind, dass das dann zu einem kardiovaskulären Versagen und zum Tod der Patienten führt. Und das wird durch die Beta-Blocker beschleunigt. Und deswegen müssen diesen Patienten in dem Moment, wo sie so eine Infektion haben, der Beta-Blocker abgesetzt werden. Nun, Sie sehen hier auch Patienten mit Aszites, die Aszites punktiert wurden. Kein Beta-Blocker oder Beta-Blocker, gibt es eigentlich keinen signifikanten Unterschied im Blutdruck. Auch Patienten, deren arterieller Mitteldruck unter 82 war, war eigentlich gleich, solange diese Patienten keine Entzündung hatten, keine Peritonitis hatten. Aber in dem Moment, wo diese Patienten eine Peritonitis entwickeln, ist es so, dass plötzlich die Patienten mit dem Beta-Blocker signifikant niedrigeren Blutdruck haben und Sie sehen im Mittel deutlich unter dem 82 mm Hg-Mitteldruck, den wir als wichtig erachten. Und Sie sehen auch, dass auf einmal die Patienten, die unter diesem Schwellenwert sind, signifikant mehr werden. Und das ist der Grund, warum das Überleben dieser Patienten schlecht ist. Das heißt, wenn Patienten mit einer Zirrhose dekompensiert auf einen Beta-Blocker sind und sie entwickeln eine schwere Infektion, dann setzen Sie bitte den Beta-Blocker unbedingt ab. Nun, von der Zirrhose, und der Professor Siegert wird darauf noch wesentlich mehr eingehen, wende ich mich nun der chronischen Virushepatitis zu, oder sagen wir so, dem ersten Teil der chronischen Virushepatitis ist die chronische Hepatitis B. Nun, was hat sich getan in der Therapie der chronischen Hepatitis B? Vielleicht einmal ein ganz wichtiger Aspekt sind diese Daten, die aus Taiwan stammen. Ja? Hier an diesen Kurven wurde eines gezeigt, nämlich dass das Auftreten eines Leberkrebses und letztendlich auch das Überleben der Patienten abhängig ist von der Viruslast. Das heißt, je mehr Virus der Patient hat, umso häufiger kommt es zum Auftreten eines Leberkrebses und umso rascher sterben diese Patienten. Und Sie sehen hier, das wurde in unterschiedliche Stufen eingeteilt und letztendlich nur solange der Patient wirklich eine niedrige Viruslast hat, unter 10.000 Kopien in dem Fall, das sind unter 2.000 Units, jetzt messen wir Units, damals wurden noch Kopien gemessen, sind sozusagen sicher. Und das Entscheidende auch ist, dass das eigentlich unabhängig von den Leberwerten ist. Und das führte zu einer Änderung im Konzept, ne? Weil wir haben immer geschaut, welcher Patient hat erhöhte Leberwerte und wenn er erhöhte Leberwerte hatte, dann haben wir den Patienten behandelt. Nun stellt sich aber eben heraus, dass eigentlich auch bei Patienten mit normalen Leberwerten das Auftreten eines Tumors und auch das Überleben sehr, sehr stark mit der Viruslast korreliert. Das heißt, wenn der Patient viel Viruslast hat, obwohl er normale Leberwerte hat, dann hat er auch ein gleiches Risiko oder ein ähnliches Risiko, dass ihm was passiert, wie wenn er erhöhte Leberwerte hat. Nun, das hat dann in weiterer Folge beim österreichischen Konsensus zur Hepatitis B dazu geführt, dass man sich plötzlich wegbewegt hat von den Leberwerten als ersten und entscheidenden Punkt in der Therapieentscheidung für die Hepatitis B, sondern dass man gesagt hat, man hat einmal einen Patienten mit einer chronischen Hepatitis B und das Erste, wofür man sich interessiert, ist, ob der Patient klinisch eine Leberzirrhose oder eine fortgeschrittene Fibrose hat, sprich entweder, man sieht es eh schon am Bild, am Ultraschall zum Beispiel, oder man hat eine Leberbiopsie, wo man das weiß, oder man hat eben eine nicht-invasive Fibrosemessung, mit der man sagen kann, der Patient hat eine fortgeschrittene Fibrose oder gar eine Zirrhose. Und in dem Moment, wo so ein fortgeschrittenes Krankheitsstadium vorliegt, geht man schon zu einer Therapie, solange man überhaupt irgendeine Menge an Hepatitis B-DNA nachweisen kann. Das heißt, jeder Patient mit fortgeschrittener Fibrose-Zirrhose, der nachweisbare HBV-DNA hat, wird behandelt. Wer es nicht hat, wird engmaschig kontrolliert. Gut, wie ist es bei den Patienten, die das nicht haben? Also Patienten, die eine milde Fibrose haben oder keine Fibrose haben, bei denen schauen wir mal an, wie viel HBV-DNA haben sie. Und wie gesagt, 2000 Einheiten pro Milliliter ist der Schwellenwert, wo man drüber oder drunter ist. Wenn man drüber ist oder auch wenn man drunter ist, schaut man sich als nächstes erst die Transaminasen an und da interessiert uns wieder die GPT, deswegen auch vorher die Diskussion über was die Erhöhung einer GPT bedeutet und Sie sehen, wenn die GPT über das Zweifache des oberen Normwerts drüber ist, dann wird man aktiv und zwar im einen Fall, wenn Sie mehr wie 2000 Kopien Units haben und zweifach erhöhte GPT haben, behandeln Sie den Patienten. Wenn Sie das nicht haben, bei so viel HBV-DNA oder wenn die HBV-DNA nieder ist, aber sie trotzdem erhöhte Leberwerte haben, dann werden Sie sich noch einmal überlegen, wie viel Leberschaden hat der Patient wirklich. Hier steht noch Biopsie. Natürlich wird heutzutage oft eine nicht-invasive Fibrosemessung mit Fibroscan oder AFI oder sonst was gemacht. Und in dem Fall, wenn Sie hier eine Fibrose 2 oder mehr haben, werden Sie auch hier behandeln und wirklich nur in den Fällen, wo Sie normale Transaminasen haben und niedrige HBV-DNA oder wo Sie histologisch einfach keine Aktivität haben, nur in den Fällen werden Sie wahrscheinlich dann wirklich nicht behandeln. Also das heißt, die Therapie wird sehr viel stärker über die Fibrose und über die Viruslast gesteuert, als es über die Transaminasen jetzt passiert. Nun, grundsätzlich gibt es ja zwei Therapieoptionen, das gibt es schon lange. Das eine ist das Interferon und das andere sind Nukleosid-Analoga oder Nukleotid-Analoga. Über das Interferon möchte ich nicht sehr viel Zeit verlieren, weil das wird wahrscheinlich kaum jemand von Ihnen bei der Hepatitis B anwenden. Wir verwenden es auch nur mehr sehr selten. Letztendlich ist eines wichtig, es hängt ein bisschen ab vom Genotyp der Hepatitis B. Wenn Sie einen Genotyp A haben, ist das eher gut. Und wenn er hohe Transaminasen hat, der Patient, und niedrige HBV-DNA hat, ist das auch gut. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass zugleich wir in Wien, wo die meisten Patienten mit Hepatitis B aus der Türkei stammen, haben wir hauptsächlich ein Genotyp D, das heißt, Interferon ist für unsere Patienten in aller Regel keine wirklich gute Option. Dafür behandeln wir umso lieber mit unseren oralen Medikamenten und Ihnen allen ist das Lamivudin bekannt, auch als Cefix oder als Epivir vermarktet. Nun, das ist inzwischen nicht mehr Therapiestandard, sondern es gibt neue Medikamente und dabei möchte ich vor allen Dingen zwei hervorheben, nämlich das Entecavir und das Tenofovir. Diese beiden sind deutlich effektiver, wie zum Beispiel das Lamivudin, sowohl bei der E-Antigen-positiven als auch bei der E-Antigen-negativen chronischen Hepatitis B. Und warum ich gerade Entecavir und Tenofovir so hervorhebe, liegt daran, dass sie nicht nur sehr stark antiviral wirksam sind, sondern vor allen Dingen haben sie auch den großen Vorteil, dass sie keine Resistenzen über viele Jahre entwickeln. Sie sehen hier, Lamivudin hatte das Problem, dass nach 4 Jahren Therapie 70% der Patienten resistent waren dagegen. Sie sehen, dass neuere Medikamente das etwas weniger machten, aber immer noch. Und Sie sehen, dass sowohl Entecavir als Tenofovir praktisch überhaupt keine Resistenzen mehr zulassen. Und das ist der Grund, warum wir heutzutage in der Erstlinie im österreichischen Konsensus nur mehr Entecavir, sprich Paraclude, oder Tenofovir, sprich Viread, empfehlen zur Erstlinientherapie einer chronischen Hepatitis B. Gut, dann zeige ich Ihnen nur ein einziges Bild zur Therapie der Autoimmunhepatitis. Die Therapie der Autoimmunhepatitis ist etwas, das seit vielen Jahren gleich läuft. Sie geben Steroide und dann geben Sie ein Azathioprin dazu, also letztendlich Aprednislon mit einem Imorec, das war über viele Jahre die Standardtherapie und das ist auch letztendlich keine schlechte Therapie, mit dem einzigen Problem, dass Sie halt die Patienten auf einem Aprednisolon laufen lassen müssen über längere Zeit und die Patienten Nebenwirkungen haben und die mögen das nicht und die jammern und so weiter. Und deswegen gab es Bestrebungen, und nämlich eine relativ große Studie von über 200 Patienten, Multicenter-Studie, auch multinationale Studie, die von Europa aus geführt wurde, wo man Budesonid sich angeschaut hat, statt Prednisolon bei der Autoimmunhepatitis. Und das hier ist alles ein bisschen kompliziert, aber letztendlich wurden über 6 Monate lang die Patienten mit Budesonid, nämlich 3 Tabletten, sprich 9 Milligramm, zusammen mit Imorec behandelt oder mit Prednisolon, beginnend mit 40 Milligramm in absteigender Dosierung, zusammen mit Imorec behandelt. Und am Ende hat man sich angeschaut, was machen die Transaminasen, sprich wer hat nach Ende dieser 6 Monate völlig normale Transaminasen plus keine steroidassoziierten Nebenwirkungen. Und dieser kombinierte Endpunkt war völlig klar und deutlich besser bei den Patienten, die Budesonid erhalten haben, im Vergleich mit den Patienten, die Prednisolon erhalten haben. Und auch wenn man sich die Patienten nur die ALT-Normalisierung anschaut, ohne die Nebenwirkungen, auch dann ist es so, dass Budesonid wesentlich besser war als Aprednisolon. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir in der Zwischenzeit Patienten mit Autoimmunhepatitis vorwiegend mit Budesonid behandeln, 9 Milligramm, das geht sehr, sehr gut, zusammen mit Imorec oder auch ohne. Und letztendlich das Einzige, worauf Sie aufpassen müssen, ist, ob der Patient eine Leberzirrhose hat oder nicht. Weil bei Leberzirrhose sollte man etwas aufpassen, weil da das Budesonid möglicherweise dazu neigt, Porta oder Thrombosen zu induzieren. Gut, so viel zur Autoimmunhepatitis als Neuerung im Vergleich zu den bisherigen Therapien. Und letztendlich die größten Umwälzungen in den letzten 2 Jahren gab es in der Therapie der chronischen Hepatitis C. Nun, Sie sehen hier über den zeitlichen Verlauf hin die Entwicklung der Therapie der chronischen Hepatitis C von den frühen 90er Jahren in der Interferon-Monotherapie, Heilungsraten um die 15%. Dann kam die Kombinationstherapie, wo man bis auf 40% gekommen ist hier, oder die Monotherapie mit pegylierten Interferon, das war ungefähr gleich gut. Und dann, hier zeigte sich schon natürlich, dass vom Genotyp abhängig eine unterschiedliche Heilungsrate da war. Nur die meisten Patienten bei uns waren halt einmal Genotyp 1 Patienten. Hier sehen Sie dann die Kombination aus pegylierten Interferon und Ribavirin und hier die Kombination pegyliertes Interferon, Ribavirin und Protease-Inhibitor der ersten Generation. Und damit, das war 2011, können Sie sehen, waren wir auf ungefähr 75% Heilungsraten bei Genotyp 1 Patienten, und das war natürlich im Vergleich mit den 15% 1991 innerhalb von 20 Jahren schon eine gewaltige Verbesserung. Nun, damit ist aber die Entwicklung nicht stehen geblieben, sondern jetzt hat es so richtig begonnen. Und Sie sehen hier, 2011, sagte ich Ihnen, war noch die Triple-Therapie gerade eingeführt mit den pegylierten Interferon, Ribavirin und einem dieser beiden Protease-Inhibitoren, die komplizierte Namen haben, aber Sie brauchen sich die gar nicht merken, weil wir verwenden sie nämlich nicht mehr, sondern jetzt, sehen Sie, sind wir weitergegangen, und 2014 kam es zur Markteinführung von Medikamenten, die wirklich sensationell sind, auch sensationell teuer sind, aber auch sensationell wirksam sind. Und das war das erste im Jänner Sofosbuvir, dann im Juni ungefähr Simeprevir und jetzt im September der Klatasvir, welche im österreichischen Markt zugelassen haben. Diese Substanzen haben unterschiedliche Angriffspunkte am Hepatitis C-Virus, aber letztendlich führen sie alle dazu, dass sich das Virus nicht mehr vermehren kann, und es ist de facto so, dass Sie immer 2 von diesen Medikamenten kombinieren müssen, und dann können Sie völlig ohne Interferon und letztendlich auch ohne Ribavirin fast alle Patienten mit chronischer Hepatitis C behandeln und, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, in fast 100% der Fällen tatsächlich heilen. Ja? Und damit ist die chronische Hepatitis C keine chronische Infektion mehr. Also das heißt, man hat das wirklich verändert. Und Sie sehen hier, das ist aber noch nicht alles, das kommt jetzt. Ledipasvir zusammen mit Sofosbuvir kommt wahrscheinlich noch Ende des Jahres oder vielleicht im Jänner. Die Kombination dieser 3 ABT-Substanzen, die inzwischen komplizierte Namen haben und von der Firma AbbVie vertrieben werden, kommt dann wahrscheinlich einen Monat später, und das wird dazu führen, dass die Therapie der Hepatitis C noch einmal eine Spur effektiver wird. Nun, wie gesagt, die 3 Substanzen, die jetzt in Österreich schon verschrieben werden können, ist Sofosbuvir, das Sovaldi heißt, ist Simeprevir, das Olysio heißt, und ist der Klatasvir, das der Klinzer heißt. Und die Therapiekosten, das ändert sich immer wieder. Im freien Verkauf hat das ungefähr 70.000 Euro gekostet und das hier ungefähr 35.000 oder 40.000 Euro und das hier auch ungefähr so. Und Sie brauchen immer 2, das heißt, Sie sind auf schlappe 110.000 Euro gekommen für 3 Monate Therapie. Aber inzwischen ist das alles ein bisschen besser geworden, weil die Kasse zahlt Gott sei Dank viel weniger und Sie kommen dadurch auf Therapiekosten, wenn Sie 2 kombinieren, von ungefähr 70.000 Euro. Nun, welche Optionen hat man jetzt grundsätzlich? Nun, man hat jetzt viel mehr Möglichkeiten und das ist auch alles ein bisschen verwirrend, deswegen zeige ich Ihnen das einmal systematisch. Grundsätzlich können Sie heutzutage immer noch pegyliertes Interferon, Ribavirin und eine dieser 3 Substanzen kombinieren. Ja? Das ist möglich, das macht aber fast niemand. Warum? Es wirkt zwar sehr gut, aber das Problem ist, dass Sie immer noch das Interferon und das Ribavirin haben und damit die damit assoziierten Nebenwirkungen, und das möchte halt niemand mehr, wenn man schon weiß, dass es auch ohne diese Nebenwirkungen geht. Nun, deshalb ist das, was jetzt, zumindest in Österreich, wo wir glücklicherweise Zugang zu diesen Substanzen haben, in allererster Linie entweder nur Sofosbuvir mit Ribavirin kombiniert oder Sofosbuvir mit Simeprevir oder Sofosbuvir mit Daclatasvir, und letztendlich kann man genauso Simeprevir mit Daclatasvir kombinieren, funktioniert genauso gut. Und Sie behandeln nicht mehr ein Jahr, sondern Sie behandeln 12 Wochen, Hier muss man allerdings dann noch mit der Dualkombination nachlegen und hier behandeln Sie entweder 12 Wochen oder 24 Wochen. Aber Therapiedauer mit diesen neuen Regimen ist kein Thema mehr, weil Therapie, die keine Nebenwirkungen hat, ist im Wesentlichen nicht besonders schlimm. Ob Sie es 12 Wochen behandeln oder 24 Wochen, wenn Sie es loswerden und keine Nebenwirkungen haben, ist der Patient eigentlich nicht so schwer zu überzeugen. Nun, was ist jetzt die aktuelle Empfehlung der Europäischen Lebergesellschaft zur Therapie der Genotyp 1-Infektion? Sie sehen hier, es bleibt bei diesen Kombinationen, die wie gesagt in Österreich eigentlich nicht wirklich populär sind, aber das, was wirklich gemacht wird in Österreich und auch in Amerika, muss man sagen, ist die Kombination aus Sofosbuvir und Cimeprevir. Sofosbuvir erklärt, dass wir das wird viel gemacht. Sofosbuvir, Ribavirin kann man zwar machen, ist aber nicht ganz so effektiv und wird deswegen nicht wirklich empfohlen. Und die drei Kombinationen, die jetzt wirklich so als erste Empfehlung stehen bleiben, sind diese drei. Ich zeige Ihnen hier nur die Daten einer einzigen Studie exemplarisch für viele andere Studien, damit Sie wirklich verstehen, wie die Wirksamkeit ist. Sie sehen hier, das sind Patienten, die nicht vorbehandelt wurden und genauso Patienten, die vorher schon auf eine Tripletherapie versagt haben, Kombination aus Sofosbuvir, Eglatasvir, gegeben über 24 Wochen hier, über 12 Wochen hier. Sie sehen, praktisch alle wurden geheilt. Das bedeutet, nach Ende der Therapie war das Hepatitis C-Virus ein für alle Mal weg und die chronische Hepatitis war weg. Sehr beeindruckend, muss man sagen, und das könnte ich Ihnen für die anderen Substanzen genauso zeigen, funktioniert alles gleich gut. Ja. Nun, Genotyp 3, der ursprünglich als leichter zu behandeln, der galt, ist inzwischen ein schwerer zu behandeln. Warum? Weil diese Substanzen nicht ganz so gut wirken bei Genotyp 3-Infektionen, und die Genotyp 3-Infektion ist immerhin die zweithäufigste in Österreich. Und Sie sehen hier werden drei Kombinationen im Wesentlichen empfohlen. Einerseits wieder die Tripletherapie mit Interferon und dann können Sie behandeln mit Sofosbuvir und Ribavirin. Das funktioniert leidlich. Es funktioniert nicht gut, wenn der Patient eine Leberzirrhose hat, dann sollte man das nicht machen. Und die Kombination aus Sofosbuvir erklärt, dass wir funktioniert ziemlich gut. Hier wiederum das Problem, wenn der Patient eine Leberzirrhose hat, dann sind die Heilungsraten auf einmal etwas schlechter. Nun, das ist die Zukunftsmusik, die aber schon nächstes Jahr kommt, wie ich gesagt habe, ich glaube im Februar. Das sind die Daten zur Dreifachkombination und lassen Sie sich nicht stören durch den vielen Text. Das sind die drei Medikamente, die von AbbVie zusammengemixt werden. Sie sehen hier, das waren unterschiedliche Studien, Sie sehen mehrere hundert Patienten, nicht vorbehandelt, zirrhotisch, nicht zirrhotisch, nicht zirrhotisch, nicht zirrhotisch, unterschiedliche Genotypen. Es ist ja ganz egal. Sie sehen, es sind Heilungsraten zwischen im schlechtesten Fall 90% und im besten Fall 100%. Das heißt, und meistens der Grund dafür, dass nicht 100% ist, ist, weil irgendein Patient nicht zur Nachkontrolle gekommen ist oder irgendwer aus irgendeinem anderen Grund das Medikament nicht mehr genommen hat. Ja? Also das heißt, das Bild ist immer das gleiche. Wir können die chronische Hepatitis C heutzutage einfach heilen. Und das Ganze gibt es mit einer anderen Kombination, eben aus dem Sofosbuvir mit Ledipasvir, das eben wahrscheinlich im Jänner bei uns zu haben sein wird. Und Sie sehen wiederum Heilungsraten mit 12 Wochen Therapie, mit Zirrhose, ohne Zirrhose. Sie haben immer Heilungsraten zwischen 93 und 98%. Wiederum praktisch alle Patienten geheilt mit einer 12-wöchigen Therapie. Nun, und damit fasse ich zusammen, was ich Ihnen so in kleinen Stücken zeigen konnte, nämlich, dass die Beta-Blocker sind der Standard in der Primärprävention einer Varizenblutung bei Vorliegen großer Esophagusvarizen, aber Carvedilol ersetzt hier Propranolol als neue Erstlinientherapie. Das kann ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen. Jeder Patient, der umgestellt wird, ist an und für sich glücklich mit dieser Umstellung. Beta-Blocker verbessern das Patientenüberleben auch bei dekompensierten Zirrhotikern, müssen aber abgesetzt werden, sobald eine schwere Infektion vorliegt, insbesondere eine spontanbakterielle Peritonitis. Aber ich bin mir sicher, auch wenn wir andere schwere Infektionen haben, ist das nicht gut. Dann für die Autoimmunhepatitis, Budesonid gleich effektiv oder effektiver als Prednisolon zur Therapie der Autoimmunhepatitis, macht aber deutlich wenig Nebenwirkungen, deswegen wird man meistens seine Patienten jetzt mit Budesonid behandeln. Entecavir und Tenofovir sind die aktuelle Erstlinientherapie bei chronischer Hepatitis B und die Therapie der chronischen Hepatitis C ist in einem gewaltigen Umbruch und Heilung ohne Nebenwirkung sind in Zukunft die Regel. Heute schon stehen uns mit Sofosbuvir, Simeprevir und Dacyclovir drei hervorragende Medikamente zur Verfügung und ab nächsten Jahr werden das noch mehr sein. Und da möchte ich Sie nur mehr darauf hinweisen, wenn Sie sich wirklich für die Leber interessieren, dann nein. Zeige ich Ihnen einmal erst einmal die Arbeitsgruppe. Sie sehen, der Professor Ferlitsch kam zu spät zum Fototermin, aber die anderen waren alle da. Insbesondere Professor Siegert hier, Professor Reiberger, der die Erstautor ist bei vielen dieser wesentlichen Arbeiten und verschiedene andere. Und letztendlich decken wir doch einen großen Bereich ab, von der portalen Hypertension über den Leberkrebs und die HIV-HCV-Koinfektion. Und ich bin sehr glücklich mit den Leuten. Darüber hinaus die Europäische Lebergesellschaft EASL, deren Chef ich im Moment bin. Wenn Sie sich für die Leber wirklich interessieren, dann sollten Sie da Mitglied werden. Und letztendlich, auch wenn Sie das nicht machen und nur etwas über das Management von Lebererkrankungen schnell erfahren wollen, dann gibt es ein iPhone-App, iLiver heißt das. Das ist kostenlos und da können Sie sehr rasch über das Management von, glaube ich, 23 wichtigen oder Lebererkrankungen erfahren. Das wurden inzwischen zwei mehr. Also das möchte ich Ihnen durchaus ans Herz legen. Vielen Dank.